ARD. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Freitag, der 28. Februar, und wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Wir sind Anna Engelke im ARD Hauptstadtstudio in Berlin und Carsten Schmiester in Hamburg.
Ja, und in dieser Woche haben sich europäische Staats- und Regierungschefs im Weißen Haus die Klinke in die Hand gegeben. Der französische Präsident Macron war bei Donald Trump, der britische Premier Starmer und der ukrainische Präsident Zelensky. Alle Europäer versuchen gerade ein Wörtchen mitzureden bei möglichen Verhandlungen zwischen Trump und dem russischen Machthaber Putin. Und dabei ist diese Woche aber wieder einmal klar geworden, Donald Trump mag uns Europäer nicht besonders. Auch wenn der US-Präsident mit deutschen Wurzeln diese Woche im Weißen Haus versichert hat, dass er die Länder in Europa ja liebe.
I love the countries of Europe. I guess I'm from there at some point a long time ago, right? But indirectly, pretty directly too, I guess. But the European Union's been, it was formed in order to screw the United States. I mean, look, let's be honest. The European Union was formed in order to screw the United States. That's the purpose of it.
Also, die Europäische Union wurde gegründet, um die USA über den Tisch zu ziehen. Dabei muss ich sagen, ist das noch die höfliche Übersetzung, wenn Trump von Screw the United States spricht, dass ich das mit über den Tisch ziehen übersetzt habe. Ich weiß jetzt auch nicht, was das auf Ukrainisch heißt, aber ich kann mir vorstellen, dass viele Ukrainer sich gerade vom amerikanischen Präsidenten auch über den Tisch gezogen fühlen. Mit einem Ukrainer kann ich in dieser Folge sprechen. Es ist der ukrainische Journalist Denis Trubetskoy. Aber erst gucken wir auf die Ukraine und auf die Lage dort mit dir, Carsten.
Ja, militärisch wird das noch Thema sein. Es ist so wie immer, es wird weiter gekämpft. Das ist der eine Fakt. Aber in der Ukraine wird natürlich auch mehr, glaube ich, als in den letzten Wochen zunächst mal nach Washington geguckt. Und da sind ja tagtäglich, du hast es gesagt, die Türen, die sich beinahe drehen im Weißen Haus. Diese europäischen, ich nenne es mal Dehnungsübungen dort, sind auch weiterhin das Top-Thema. Du hast ja bereits Macron angesprochen, den britischen Premier Starmer. Und die beiden waren ja wirklich nicht zu beneiden um diesen Job. Da sitzen sie dann direkt neben Trump und müssen das Kunststück versuchen, sich irgendwie mit möglichst geradem Rücken dann doch möglichst weit zum US-Präsidenten zu neigen. Und dass der britische Premier dabei sogar einen Brief von König Charles zückt mit einer Einladung an Trump zum Staatsbesuch auf die Insel. Huiuiui. Also das ist manchmal ein bisschen schwer zu ertragen, für mich zumindest. Ich denke mal, das ist auch für solche Leute wie Starmer schwer zu ertragen. Und wir sehen, dass Europa sich im Moment eben sehr, sehr klein macht. Vor allem, aber ja auch deshalb, weil es nun mal klein ist in seiner Uneinigkeit. Und das wird uns gerade knallhart auch gezeigt. Trotzdem, Anna, gerade für mich, so als Norddeutschen, ist es wirklich schwer vorstellbar, da zu sitzen und dieses Spielchen mitzuspielen. Aber unser Motto hier oben, unser trotziges Leva Tod a Slav, übersetzt eben lieber Tod als Sklave, das ist ja sozusagen auch der krasse und, ich muss zugeben, auch nicht notwendigerweise kluge Gegenentwurf zu Diplomatie. Insofern, nicht alles gut, aber viel Respekt vor denjenigen, die da hingehen und versuchen, irgendwie mit dieser Herausforderung Trump fertig zu werden, um eben den Schaden für Europa und für die Ukraine zu begrenzen. Das wollte übrigens auch die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas. Die war zwar nicht ins Weiße Haus geladen, aber in Washington mit US-Außenminister Marco Rubio verabredet. Mit ihm wollte sie über Möglichkeiten für die Europäer reden, sich an den Ukraine-Gesprächen zwischen den USA und Russland zu beteiligen. Dieses Treffen wurde dann aber von den Amerikanern, wie es hieß, wegen Terminschwierigkeiten abgesagt. Könnte natürlich auch damit zu tun haben, dass die ehemalige estnische Regierungschefin Kallas ja gern klare Kante zeigt, wenn es um Putin geht. Sie steht auf dessen Fahndungsliste und eckt auch bei Trump und seinen Leuten immer wieder gerne an. Sie hat dann eben nicht mit Rubio gesprochen, sondern mit US-Senatoren und anderen Kongressmitgliedern und mit den Kollegen der Nachrichtenagentur AFP. Dabei hat sie nochmal gesagt, das westliche Militärbündnis NATO sei nun mal die beste Sicherheitsgarantie für die Ukraine. Ein direkter Widerspruch zu Donald Trump, der ja gesagt hatte, vergisst, liebe Ukrainer, die Mitgliedschaft dort. Und die jüngsten Vorstöße des US-Präsidenten zum Krieg haben ja in Europa Besorgnis ausgelöst. Wir, die Europäer, wie auch die Ukraine, fürchten, Trump und Putin könnte ohne unsere Beteiligung über die Zukunft der Ukraine entscheiden und am Ende ein Waffenruheabkommen vereinbaren, das Kiew zu erheblichen territorialen Zugeständnissen zwingen würde.
Ich frage, warum sollten wir Russland geben, was es will, nach alledem, was es bereits getan hat? Es hat die Ukraine angegriffen, deren Territorium besetzt und annektiert. Und da sollen wir noch mehr anbieten? Stellen Sie sich vor, hier in Amerika hätte man sich nach dem 11. September mit Osama bin Laden zusammengesetzt und gesagt, okay, was wollen Sie noch? Ich meine, das ist doch unvorstellbar.
Da hat Kaja Kallas mal wieder richtig einen rausgehauen. Das trägt bestimmt nicht zur Entspannung bei, aber es klärt die Luft zumindest und macht mir das Wochenende etwas leichter, Anna. Wir müssen jetzt mal gucken, wie es weitergeht. An diesem Freitag ist der ukrainische Präsident Zelensky ja bei Trump.
Ja, und am Wochenende geht es dann in Europa, mit Europa weiter, mit der Europäischen Union und auch den neuen alten Freunden in Großbritannien.
Ja, also die Dynamik ist im Moment wirklich groß. Keir Starmer, der britische Premier, hat nach Angaben seines Büros schon am Sonntag in London zum nächsten europäischen Gipfel eingeladen. Da werden mehr als ein Dutzend Staats- und Regierungschefs erwartet und es soll um gemeinschaftliche und standhafte Unterstützung Europas für eine Friedenslösung gehen. Und zwar eine, die die künftige Souveränität und die Sicherheit der Ukraine sichert. Das ist dann wieder so ein kleiner Seitenhieb Richtung Washington. Eingeladen sind Vertreter Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Polens, auch der Türkei. Mit dabei wohl auch NATO-Generalsekretär Mark Rutte, Kommissionspräsidentin der EU Ursula von der Leyen und der EU-Ratspräsident Costa. Und vor dem Gipfel, wirklich Hochdruckdiplomatie, will Starmer nach Angaben seines Büros am Sonntagvormittag eine Telefonkonferenz machen mit den Vertretern der drei baltischen Staaten. Und dann empfängt er auch noch Zelensky und die italienische Regierungschefin Meloni vorher zu bilateralen Gesprächen. Das ist schon spannend für den kommenden Donnerstag. Dann geht es nämlich gleich weiter, plant die EU schon den nächsten Sondergipfel zur Ukraine. Da bleibt viel zu tun, auch für uns hier bei Streitkräfte und Strategien.
Da sind wir aber froh, dass wir die ganze Zeit weiter was zu berichten haben. Beziehungsweise, du weißt, wie ich das meine, wenn ich sage froh.
Ja, klar.
Also es ist jedenfalls sehr viel los. Wir reden über die USA, wir reden auch über Europa. Und was hören wir denn aus dem Land, das für alles verantwortlich ist, aus Russland und aus Moskau?
Man hört relativ wenig im Moment, zumindest einfach, weil das die Lautstärke aus Washington so groß ist. Ich habe dann mal sozusagen das andere Ohr aufgemacht, ein bisschen gelesen und da liest man ganz Interessantes, zum Beispiel auch beim US-Thinktank Institute for the Study of War, eine unserer Quellen, aber eben nicht nur da. Danach gehen die Forscher davon aus, dass Putin, der russische Präsident, wie auch hochrangige andere russische Funktionäre weiterhin die Verhandlungsbedingungen der USA ablehnen. Und jetzt fordern sie, diesen Berichten zufolge, dass die Ukraine sogar Gebiete aufgibt, die Russland noch gar nicht besetzt hat. Putin hat am Donnerstag eine Ansprache gehalten und hat erklärt, Russland werde seine Geheimdienstoperationen im Donbass, und jetzt kommt's, und in Neurussland verstärken. Kreml-Sprecher Peskow hat dieses Wort dann mal aufgenommen und hat ebenfalls gesagt, dass der Donbass und Neurussland ein integraler Teil Russlands seien. Putin und andere Leute in Moskau haben dieses Neurussland zuvor als die gesamte Ost- und Südukraine definiert, also einschließlich der Oblaste Charkiw, Dnipropetrovsk, Odessa oder Mykolaiv. Und Putin hat auch noch gefordert, dass die Ukraine diese gesamten Oblaste, noch Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporischschja, aufgibt, obwohl russische Streitkräfte große Teile dort überhaupt nicht unter Kontrolle haben. Es gibt erneute offizielle russische Erklärungen, dass diese erfundene Region Neurussland, bislang gab es den Begriff nicht, Teil von Russland sein. Und das deutet eben darauf hin, Anna, dass Putin im Moment noch an seinen Maximalzielen festhält. Das wurde erwartet, aber jetzt noch einen neuen Begriff zu erfinden, finde ich, ist schon ziemlich heftig. Man kann daraus schließen, dass er nicht im Traum daran denkt, im Moment territoriale Zugeständnisse zu machen. Das Institute for the Study of War geht deshalb auch weiterhin davon aus, dass Putin nicht wirklich an Verhandlungen interessiert ist, jedenfalls nicht an solchen, die irgendwelche Kompromisse fordern, weil er nämlich immer noch glaubt, dass er seine Kriegsziele mittel- bis langfristig militärisch erreichen kann.
Ja, vielen Dank, Carsten. Wir haben jetzt ja in den vergangenen Wochen viel über die Ukraine gesprochen. Es ist also höchste Zeit, jetzt mal wieder mit jemandem zu sprechen, der in der Ukraine lebt. Und deswegen freue ich mich sehr, dass der ukrainische Journalist Denis Trubetskoy für uns Zeit hat. Denis war schon einige Male zu Gast bei Streitkräfte und Strategien und ich erreiche ihn jetzt in Kiew. Herzlich willkommen, Denis.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, wieder dabei sein zu dürfen.
Ich habe in den Nachrichtenagenturen gelesen, in der Nacht jetzt von Donnerstag auf Freitag haben die russischen Streitkräfte dein Land erneut massiv angegriffen mit mehr als 200 Drohnen. Was hast du davon in Kiew mitbekommen?
Also im Prinzip wäre es, glaube ich, hier tatsächlich auch wichtig zu betonen, dass es nicht nur um die Nacht von Donnerstag auf Freitag geht, sondern insgesamt für die Phase der letzten 3, 4, 5 Monate. Also die Russen haben die Produktion der Langstreckendrohnen massiv erhöht und selbst für den Alltag in einer Hinterlandsstadt, also weit weg von der Front entfernt, wie Kiew, bedeutet das im Kern, also so gut wie jede Nacht gibt es Drohnenangriffe, so gut wie jede Nacht gibt es Luftalarm, im Prinzip wirklich jede Nacht Luftalarm ohne Übertreibung und jede ein paar Tage sind auch Einschläge und die Arbeit der Flugabwehr zu hören. Das ist natürlich eine nervige Realität. Das ist einerseits natürlich eine Realität, die doch irgendwie angenehmer ist als in frontalen Stadtstädten wie zum Beispiel Kharkiv oder Cherson, wo es tatsächlich auch immer wieder so ist, dass erst Raketen einschlagen und dann Sirenen zu hören sind und da hat man tatsächlich auch so 10-mal pro Tag Luftalarm, also ist doch eine Stufe höher. Aber selbst in Kiew geht es natürlich den Menschen extrem auf die Nerven. Aber man muss mit dieser Realität klarkommen. Also diese Zahl über 200 Drohnen, also die ist in den letzten Tagen quasi üblich geworden für die Nächte hierzulande. Es gab, glaube ich, letzte Woche auch den Tag, an dem die Russen den massivsten Drohnenangriff in diesem Krieg überhaupt durchgeführt haben. Ich würde jetzt sagen, in die Richtung 275 Drohnen oder sowas in die Richtung. Ich kann jetzt die konkrete Zahl aus dem Kopf nicht nennen, aber das ist halt die Alltagsrealität hier.
Also der russische Krieg gegen die Ukraine geht mit unverminderter Härte weiter. Und ich frage das auch, weil ja hier in Deutschland seit Wochen über ein wie auch immer geartetes Friedensabkommen gesprochen wird zwischen deinem Land und Russland und weniger über diesen weiter voranschreitenden Krieg.
Ja, also es ist natürlich, also ich muss auch ganz persönlich sagen, also ich bin in erster Linie politischer Journalist und ich arbeite ja grundsätzlich als Ukraine-Korrespondent für deutschsprachige Medien, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich in Washington bin aktuell und dass ich eigentlich über Trump berichte, weil das mehr oder weniger das einzige Thema irgendwie ist. Ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Worte und sehr wenig Konkretik, also zumindest können wir diesbezüglich auch wirklich sagen, dass diese russisch-amerikanische Verhandlungen, also die, was auch immer man erzählt, also die werden jetzt nicht so schnell geführt, wie das von Trump gerne gewünscht wäre, denke ich. Also da gab es jetzt die Tage wieder eine Runde auf relativ kleiner Ebene in Istanbul und da ging es nicht um die Ukraine, sondern um die Wiederaufnahme der vollen Besetzungen der Botschaften und so weiter und so fort. Es ist relativ offensichtlich, dass Russland es versuchte, diesen Prozess quasi in die Länge zu ziehen und da kann ich Wladimir Putin ganz gut verstehen, denn die Ausgangslage, die jetzt mit diesem US-Präsidenten tatsächlich bekommen hat, die ist vielversprechend und die bietet in erster Linie einfach sehr viele Optionen. Aber für die Menschen hier in der Ukraine, also für uns, geht es einfach darum, weiter zu kämpfen und irgendwie Widerstand zu leisten, ganz egal, worüber da zwischen Washington und Moskau gesprochen wird.
Wie groß ist denn der Wunsch inzwischen bei deinen Landsleuten, ein Friedensabkommen zu erzielen oder dass Trump und Putin auf ein Friedensabkommen sich für euch einigen?
Der Wunsch nach Frieden ist natürlich riesengroß. Also es ist für mich immer wieder wichtig zu betonen und das mache ich immer, dass ich diesen westlichen Begriff Kriegsmüdigkeit ablehne, denn ich glaube, dieser Begriff transportiert irgendwie dieses falsche Signal, dass irgendwie die Menschen hierzulande diesen Krieg jemals als Genossen hätten. Und das war niemals der Fall. Das war natürlich zu Kriegsbeginn nicht der Fall. Aber das war ehrlicherweise auch an Tagen nicht der Fall, an denen die ukrainische Armee größere militärische Siege gefeiert hat, beziehungsweise die Befreiung der Region Kharkiv im September 2022. Da haben sich die Menschen, grob gesagt, anderthalb Stunden gefreut und sind dann quasi zur Tagesordnung zurückgekehrt mit Luftangriffen und so weiter, mit allem, was dazugehört. Aber klar sind die Menschen nach 3 Jahren erschöpft. Es ist nicht von der Hand zu weisen, obwohl die Fortschritte der russischen Armee gar nicht so groß sind, dass Russland sich gerade in der Region Donetsk insgesamt an der Ostfront de facto seit Oktober 2023 in der Position der strategischen Initiative befindet. Stromausfälle spielten jetzt in diesem Winter wieder eine Rolle wegen der russischen Angriffe. Es gibt natürlich diese sensible Mobilisierungsproblematik, die immer mehr Menschen betrifft und für gesellschaftliche Spannungen sorgt. Die Wirtschaftslage verbessert sich nicht und so weiter und so fort. Das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Deswegen ist der Wunsch groß. Und gerade deswegen haben die Menschen für mich etwas überraschend mit so einem leichten Optimismus auf die Präsidentschaft von Trump geschaut. Es war tatsächlich so laut Umfragen, dass die Vertrauenswerte für Trump in der Ukraine auf Platz 1 im gesamten Europa lagen, gefolgt von Ungarn. Aber es war kein Überoptimismus, es war halt einfach der Wunsch auf eine gewisse neue Dynamik. So nach dem Motto einerseits, ja, vielleicht hat das Ganze doch irgendwie schneller als ein Ende als gedacht, und andererseits, ja, also mit der Fortsetzung der Strategie der vorigen beiden Administrationen wäre man auch nicht wirklich weitergekommen, beziehungsweise einfach nicht wirklich sehr weit. Dieser leichte Optimismus, der ist jetzt natürlich größtenteils weg.
Jetzt hat ja Trump mit Putin telefoniert und erst im Nachhinein deinen Präsidenten Zelensky über dieses Telefonat informiert. Außerdem hat Donald Trump Zelensky als Diktator bezeichnet, auch wenn er sich jetzt so geäußert hat, dass er sich da jetzt auch gar nicht mehr so dran erinnern kann. Aber wie wird das bei euch verfolgt? Weil du ja auch gesagt hast, du fühlst dich jetzt gerade eher als USA- und Washington-Korrespondent, denn als Ukraine-Korrespondent.
Ich glaube, es hat einen gewissen positiven Effekt auf die Gesellschaft, wie komisch auch immer das klingen mag. Denn einerseits, ja, es ist auf der politischen Ebene natürlich eine schwierige, schwer anzunehmende politische Realität, in der man sich einfach einerseits klar sagen muss, also die USA sind kein verlässlicher Partner mehr für die Ukraine. Die USA sind vermutlich kein strategischer Partner Nummer 1 mehr. Und andererseits, es ist doch sehr auffallend und es ist bedauerlich, aber das ist einfach wahr und das ist einfach klare politische Analyse. Also Donald Trump ist außenpolitisch völlig inkompetent, das ist offensichtlich. Und in einer Welt zu leben, in der ein US-Präsident derart inkompetent ist und die USA trotzdem die wichtigste Großmacht sind, ja, das ist natürlich schon so eine Sache. Aber was ich eigentlich sagen wollte, worauf ich eigentlich hinauskommen wollte, ist, also die ukrainische Gesellschaft ist extrem dynamisch. Die ukrainische Innenpolitik wird manchmal, also gibt so ein altes ukrainisches Sprichwort, zwei Ukrainer, drei Anführer. Also es werden wirklich emotionale Debatten geführt. Es gab ganz unterschiedliche Koalitionen in der Geschichte, in der jungen Geschichte des hiesigen Parlamentarismus. Und unter Umständen, auch vor diesen verbalen Frontalangriffen seitens von Trump, ist die ukrainische Gesellschaft viel, viel einiger geblieben, als ich mir das hätte denken können, mit meiner Erfahrung. Und das war ein positives Zeichen. Aber es war längst kein Tabu mehr, wirklich seit anderthalb Jahren oder so, dass man auch Zelensky wirklich sehr offen und sehr hart kritisiert. Es gab durchaus innenpolitische Streitereien. Aber einerseits muss man auch wirklich sagen, also die Rede von Zelensky in München bei der Sicherheitskonferenz ist hier sehr gut angekommen. Die Art und Weise, wie er dem Druck Trumps jetzt in den letzten 2 Wochen standgehalten hat, verdient Respekt auch bei den politischen Gegnern. Und alleine die Tatsache, dass die Ukraine von Russland jetzt natürlich auf dem Schlachtfeld, aber auch von den USA, auch von der anderen großen Nuklearmacht angegriffen wird. Das hat die Menschen wieder sehr stark vereint, um Zelensky, aber auch insgesamt. Und es gibt hier so ein bisschen dieses Gefühl, nicht ganz natürlich, aber wie in den ersten Monaten des großen Krieges, wo es einen größeren Aufschwung gab.
Also eine Motivation für euch, dass Trump sich so verhält, wie er sich verhält, dass ihr euch mehr um euren durchaus nicht mehr von allen so geschätzten Präsidenten Zelensky schart.
Genau, und eines muss man Zelensky wirklich auch lassen, also die Art und Weise, also die Linie, die er mit Blick auf Trump fährt, wie gesagt, also selbst bei den politischen Gegnern verdient das recht viel Respekt. Es gibt wirklich auch aus der Opposition, die im Parlament, die ihm sehr, sehr kritisch gegenübersteht, sogar leichtes Lob zu hören, und das sagt einiges. Und wie gesagt, also ich glaube, Zelensky fährt da tatsächlich die einzig richtige Linie, und der hat jetzt in diesen 3 Jahren, und das ist auch einerseits verständlich, andererseits gab es auch Fehler, die nicht so erklärbar waren. Aber er hat natürlich in dieser Zeit Fehler gemacht, aber im Umgang mit Trump hat er bisher, glaube ich, das Maximum herausgeholt.
Trump hat ja Zelensky wohl auch deshalb einen Diktator genannt, weil Zelensky sich nicht auf den ersten Vertragsentwurf der Amerikaner zu den seltenen Erden, zu den Rohstoffen bei euch im Land einlassen wollte. Jetzt gibt es ja ein Rahmenabkommen. Wie wird in der Ukraine auf dieses Rahmenabkommen zwischen der Ukraine und den USA über die seltenen Erden und andere Rohstoffe geschaut?
Also im Endeffekt muss man sagen, wir leben in einer kranken Welt. Eigentlich einerseits muss man sagen, also die Menschen in der Ukraine verstehen einerseits, dass man uns automatisch nichts schuldet. Die Idee zur gemeinsamen Nutzung der ukrainischen Bodenschätze, das war ursprünglich Zelenskys Idee, aber dass man nach solchen Ideen suchen muss, um die USA davon zu überzeugen, ein brutal überfallenes Land, eine brutal überfallene Demokratie zu unterstützen. Und diese Unterstützung, die entspricht eigentlich den Sicherheitsinteressen der USA. Das ist keine normale Ausgangssituation, das muss ich ganz klar und deutlich formulieren, weil es einfach so ist. Ich glaube, im Endeffekt waren es 2 Wochen der harten Diplomatie. Also wir kennen jetzt, also ich kann es doch nicht einschätzen, also ich habe jetzt den wirklich offiziellen Text nicht gelesen. Also es ist davon auszugehen, dass das, was in den Medien veröffentlicht worden ist, dass das auch tatsächlich der Endtext ist. Aber wenn das der Endtext ist, dann ist das eigentlich ein ganz, ganz großer Sieg der ukrainischen Diplomatie. Denn also erstens geht es da überhaupt nicht darum, dass die Ukraine irgendwie die bereits geleistete Hilfe zurückzahlen muss. Also das wäre natürlich ein gefährliches Präzedenz für andere Länder.
Du meinst die militärische Hilfe aus den USA und auch die anderen Gelder aus den USA für euch in den vergangenen Jahren?
Also hätte die Ukraine das gemacht und diese Gelder waren gratis, explizit gratis der Ukraine zur Verfügung gestellt, und übrigens nicht von Joe Biden selbst, sondern vom US-Kongress. Und da haben auch die Republikaner mitgespielt. Das ist auch ein wichtiges Aspekt. Aber das wäre natürlich einfach ein Präzedenz gewesen, bei dem beispielsweise auch Deutschland hätte sagen können, macht das Gleiche und so weiter. Der erste Entwurf, insgesamt, soweit ich weiß, gab es 5 Entwürfe, die komplett neu geschrieben werden mussten, und die waren so zwischen katastrophal und schlecht für die Ukraine, muss man sagen. Also die Amerikaner haben da tatsächlich, soweit ich weiß, sehr hart verhandelt. Da ging es teilweise in einigen Entwürfen bereits um Förderstätten und Objekte, die und Infrastruktur, die schon existiert, die schon ihre Besitzer hat und so weiter und so fort. In diesem Rahmenabkommen geht es nur um zukünftige Förderstätten, und im Prinzip verpflichtet sich die Ukraine zuerst durch dieses Rahmenabkommen nur, dass man jetzt mit den Amerikanern über ein größeres Abkommen verhandelt, also welches dann auch das Funktionieren von diesem gemeinsamen Fonds quasi detaillieren würde. Und dieses Abkommen muss dann, anders als das, was heute unterzeichnet wird, vermutlich dieses Abkommen muss dann auch im ukrainischen Parlament ratifiziert werden. Also all in allem, lange Rede, kurzer Sinn, hier hat man sich, glaube ich, wirklich auch das Maximum herausgekollt und ehrlicherweise mehr oder weniger die Luft verkauft, die Donald Trump wiederum als großen Bärsig verkaufen darf und als Grund, warum sich Geschäfte mit der Ukraine doch lohnen.
Nochmal, das ist ja ein ukrainisch-amerikanischer Fonds, der geplant ist, eben zur Ausbeutung von den Ressourcen bei euch in der Ukraine, und 50% des Geldes daraus soll, glaube ich, zum Wiederaufbau bei euch in der Ukraine genutzt werden, oder?
Genau, aber wenn ich sage, dass hier die Luft verkauft worden ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen, also das gesamte Thema wird gerade in diesen Tagen sehr viel über Details der möglichen gemeinsamen Nutzung diskutiert. Aber ich sehe, also erstens vieles von dem, was die Ukraine anbieten kann, lohnt sich in der Wirklichkeit wirtschaftlich gar nicht. Und zweitens, also ich
wieso
kann
meinst
kaum
du das?
Vorstellen,
weil, weißt du, bei uns heißt es ja, dass die seltenen Erden, also werden gebraucht und sind ja hochattraktiv für die USA, aber zum Beispiel auch wir Europäer. Ich habe jetzt bei der Münchner Sicherheitskonferenz mit einem deutschen Diplomaten gesprochen, der sagte, also wir haben auch Interesse an den seltenen Erden in der Ukraine.
Also ich bin hier kein allzu großer Experte, aber was ich also im politisch-wirtschaftlichen Rahmen sagen kann, also beispielsweise, also ich glaube, weder US-amerikanische noch deutsche Unternehmen werden da jetzt in die teure Förderung von diesen neuen Förderstätten bei seltenen Erden wirklich investieren, solange es keinen stabilen Waffenstillstand gibt mit klaren Sicherheitsgarantien. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass die Ukraine diese bekommt, die auch für die Unternehmen aus den USA quasi wirklich auch Interesse wecken und eine gewisse Stabilität versprechen. Und deswegen, und das ist eigentlich der Hauptgrund, diskutieren wir hier über nichts.
Deswegen sagst du Luft, also wie heiße Luft.
Genau, und ich glaube, es ist auch ein Grund, warum sich die Amerikaner auf diesen doch für die Ukraine vorteilhaften Text des Abkommens geeinigt haben. Denn ich glaube, es ist auch den Amerikanern klar, dass das Ganze in der Wirklichkeit deutlich komplizierter zu erreichen ist, als man denkt. Ich weiß nicht, was Donald Trump selbst darüber denkt. Das ist eine andere Frage, aber ich glaube, dass die Menschen, die darüber verhandelt haben, also die wissen sehr wohl Bescheid, worüber konkret sie verhandelt haben, und ich glaube, sie können schon durchaus auch Trump erreichen, und Trump geht es, glaube ich, tatsächlich sehr oft mehr einfach um PR und weniger um den Inhalt der Deals, der er abgeschlossen hat. Und ich glaube, wenn wir wirklich ernsthaft auf seine erste Präsidentschaft schauen, und ich bin hier kein US-Experte, aber ich glaube, bei internationalen Verhandlungen gab es so gut wie keine Verhandlungen, die für die USA wirklich erfolgreich gelaufen sind in seiner ersten Amtszeit.
Und dazu muss man ja sagen, die seltenen Erden und die Rohstoffe in deinem Land, die befinden sich ja vor allem im Osten der Ukraine, wo gekämpft wird zum einen und zum Teil ja, wo die russischen Soldaten ukrainisches Gebiet besetzt halten.
Das ist genau der Punkt auch, wenn ich über Sicherheitsgarantien, über einen stabilen Waffenstillstand spreche. Also die Front befindet sich beispielsweise im Moment so 1, 2, 3 Kilometer von der Grenze der Region Dnipropetrovsk entfernt, wo es durchaus auch Bodenschätze gibt. Und es gibt keine Garantie, okay, wir haben mal einen Waffenstillstand, aber es gibt keine Garantie, dass sich das Ganze in 2 Jahren nicht wiederholt und dass die Russen dann quasi komplett in die Region Dnipropetrovsk marschieren und so weiter und so fort. Darüber kann man lange diskutieren, aber ist, glaube ich, allen klar, dass ausländische Unternehmen hier wirklich auch tatsächlich handfeste Garantien bräuchten, um überhaupt so viel Geld zu investieren. Und es ist wirklich ein teures Unterfangen.
Wenn jetzt die USA kein verlässlicher Partner mehr für dein Land sind, wie du das gesagt hast, sind es denn dann wir Europäer?
Definitiv, und das muss man auch so deutlich sagen, also die EU plus Norwegen plus Großbritannien, also dieses große Europa ist der neue strategische Partner Nummer 1 für die Ukraine, und ich glaube, es sollte umgekehrt klar sein, dass die Sicherheit von Europa jetzt noch mehr vom Erfolg der Ukraine in diesem Krieg abhängt, und das haben wir auch gestern bei diesem Trump-Starmer-Treffen so ein bisschen gehört, also die Chancen, dass die USA zumindest unter dieser Regierung wirklich aktiv einsteigen, sollte beispielsweise ein europäisches NATO-Land in welcher Form auch immer angegriffen werden von Russland. Also die sind gar nicht so handfest und das ist gar nicht so garantiert.
Wie guckst du denn auf die Besuche der Europäer? Du hast jetzt gerade den Besuch des britischen Premiers Starmer am Donnerstag bei Trump im Weißen Haus angesprochen. Anfang der Woche war ja auch Frankreichs Präsident Macron in Washington. Ist das hoffnungsvoll oder findest du das eher so etwas hilflos?
Es ist hoffnungsvoll insgesamt, aber wir müssen, glaube ich, im Allgemeinen so ein bisschen die Grenzen des Möglichen wirklich auch setzen, gerade aus ukrainischer Perspektive. Also es kann sich manchmal in unterschiedliche Richtungen drehen mit diesem US-Präsidenten. Aber ganz grundsätzlich ist es so, ein verlässlicher Partner sind die USA nicht mehr. Und also was die Ukraine wirklich vergessen kann, ist der Ausbau der US-Unterstützung. Ich glaube, es ist fast unmöglich, eine Situation zu vermeiden, bei der Waffenlieferungen an die Ukraine nicht gekürzt werden, in welcher Form auch immer. Und es geht darum, dass die USA weiterhin Waffen an die Ukraine verkauft. Und hier ist das Wort verkauft wichtig. Also es ist klar, dass die Zeiten der kostenlosen Hilfe, die sind vorbei. Wie auch immer man das macht, dass die Europäer dann diese Waffen bei den Amerikanern kaufen oder wie auch immer. Aber es ist wichtig, dass US-Waffen weiterhin in der Ukraine ankommen. Auch deswegen, weil es beispielsweise auch sensible Bereiche wie die Flugabwehr gibt, wo man auf ganz spezifische amerikanische Lösungen, beispielsweise auf diese Flugabwehrraketen für Patriot-Systeme angewiesen ist. Es ist extrem wichtig, vielleicht noch wichtiger als Waffen, dass die Amerikaner weiterhin Aufklärungsdaten mit der Ukraine teilen. Und dass sie beispielsweise diese an der Front sehr wichtigen Starlink-Terminals, Internet-Terminals nicht abschalten. Und das ist mehr oder weniger das Maximum, was man erreichen kann, dass man das aufrechterhält. Und da spielen die Europäer natürlich schon eine ganz, ganz große Rolle. Und da wäre es sehr wünschenswert, dass Macron, dass Starmer und dass auch Merz, wenn er im Amt ist, sollte er gewählt werden im Bundestag, dass sie mit den Amerikanern bei diesen Fragen eine gemeinsame und gut koordinierte Sprache sprechen.
Du hast ja gerade erklärt, warum die Ukraine auf die USA angewiesen ist. Und genauso ist es ja auch mit uns Europäern. Wir sind auch bei verschiedenen Fähigkeiten ganz klar auf die USA angewiesen. Deswegen fahren jetzt ja Macron und auch Starmer nach Washington und umschmeicheln Donald Trump. Und wenn du das so siehst, einerseits die Einladung zum britischen König Charles, das ist ja eine Art des Umschmeichelns. Und andererseits versucht ja auch Putin, Donald Trump zu umschmeicheln, nennt ihn weise und versucht auch so einen Keil zwischen die Europäer und die USA und Donald Trump zu treiben. Wer ist gerade besser im Umschmeicheln? Die Europäer oder Putin?
Putin wird immer die Nase vorn haben, weil ein Diktator, weil ein autoritärer Staatsführer da einfach mehr Spielraum hat. Weder die Ukrainer noch irgendwie der deutsche Bundeskanzler kann irgendwie sagen, dass Trump 2020 beispielsweise die Wahlen gestohlen sind. Aus ukrainischer Perspektive erst einfach deswegen nicht, weil man trotzdem auch mit den Demokraten gewisse Beziehungen behalten muss. In 2 Jahren sind ja wieder Kongresswahlen. Von daher wird Putin da immer mehr Spielraum haben. Er kann alles Mögliche erzählen. Und im Allgemeinen mit Blick auf Putin, also er hätte sich natürlich auch nicht im allerbesten Traum eine solche Situation vorstellen können, glaube ich. Also die haben, ich denke, im Wahlkampf, im amerikanischen Wahlkampf in erster Linie weniger auf Trump, sondern schlicht auf Chaos gesetzt und hätten sich vielleicht auf eine gewisse Art und Weise so eine Situation gewünscht, bei der Präsidenten Harris heißt, aber der Kongress von Republikanern kontrolliert wird. Aber so wie das Ganze jetzt läuft, also Putin setzt im Allgemeinen auf Abnutzungskrieg und übrigens diese Drohnen, die auf Städte wie Kiew fliegen jede Nacht, das ist ein Teil dieses Abnutzungskriegs und ein Versuch natürlich, die Bevölkerung zu erschöpfen. Und Putin hat jetzt wirklich so eine Ausgangslage, bei der er Verhandlungen imitieren und hinauszögern kann und einfach schauen kann, was im Endeffekt für ihn rauskommt. Denn ich habe schon angesprochen, also es ist wahrscheinlich, dass und sogar gesetzt, dass US-Waffenlieferungen an die Ukraine zurückgehen. Ich glaube nicht, dass sie komplett eingestellt werden, in welcher Form auch immer, aber die werden zurückgehen. Die Abhängigkeit der Ukraine von US-Waffen hat sich etwas reduziert, muss ich sagen. Also ich habe heute den Sekretär des ukrainischen Sicherheitsausschusses im Parlament gehört, der meinte dann, dass 60% der russischen Soldaten und 75% der russischen Technik im letzten Jahr durch Drohnen ohne US-Sprengstoff oder was auch immer drin, durch heimische Drohnen quasi vernichtet worden sind. Es ist also nicht so, als würde die Front irgendwie wirklich gleich vielleicht katastrophal zusammenbrechen, sollten die Amerikaner überhaupt keine Waffen mehr liefern. Aber trotzdem spielt das natürlich Russland in die Hände. Und ich habe diesen kritischen Bereich der Flugabwehr angesprochen. Und es ist am Ende, auch wenn unwahrscheinlich, nicht mehr völlig abwegig, dass die USA quasi diplomatisch kapitulieren. Deswegen kann sich Putin zuerst einmal einfach zurücklehnen, sehr unterschiedliche Aussagen machen, die einander widersprechen und die von allen Nachrichtenagenturen dann zitiert werden und einfach schauen, was am Ende für ihn rauskommt.
Wieso meinst du, dass die USA am Ende kapitulieren könnten, diplomatisch kapitulieren könnten?
Es sieht im Moment nicht danach aus, dass das sehr wahrscheinlich ist, aber ich habe schon gesagt, also das Niveau der außenpolitischen Inkompetenz im Weißen Haus ist riesig. Und ich muss hier auch wirklich sagen, es ist ein Glück, dass Trump persönlich zunächst Zelensky trifft, denn es war natürlich Trumps Wunsch, Putin so schnell wie möglich zu treffen. Und was hier wirklich wichtig ist, ich sage gar nicht, dass man überhaupt nicht miteinander sprechen sollte. Auch die Biden-Administration hat gewisse Kontakte mit Russland behalten, gerade auf der Geheimdienstebene. Und es war auch nicht so, dass innerhalb von diesen 3 Jahren nicht der russische Verteidigungsminister mit seinem US-Kollegen telefoniert hat. Aber diese Kontakte auf der höchsten Ebene, also diese Kontakte zwischen dem US-Präsidenten und dem russischen Herrscher, die waren nicht einfach so abgebrochen, sondern weil Russland die Ukraine überfallen hat. Und an dieser Ausgangslage hat sich nichts verändert. Also dieser Krieg wird eigentlich nur noch brutal. Und trotzdem durfte Putin jetzt auch mit Trump sprechen und telefonieren. Und das ist eigentlich schon eine Belohnung für die russische Aggression. Das ist schon etwas, was eigentlich so nie hätte passieren dürfen. Das ist ein sehr, sehr schwacher Schritt seitens der USA. Und wenn man so auf diese Art und Weise außenpolitisch handelt, kann man nicht ausschließen, sondern sollte man eigentlich davon ausgehen, dass weitere Fehler folgen werden. Eigentlich sollten die USA stark sein, aber in Wirklichkeit zeigen sie sich bei diesen Verhandlungen mit Russland vorerst recht schwach.
Dennis, ich wollte dich fragen, was deine größte Sorge ist, aber ich glaube, das ist deine größte Sorge, ne?
Meine größte Sorge ist im Kern, dass ich nicht ganz und voll ausschließen kann, dass diese lang aufgestellte russische Strategie, dass sie irgendwann doch aufgehen könnte. Ich habe eigentlich 2 große Hoffnungen. Die eine habe ich so ein bisschen angesprochen, also dass die Ukrainer im Moment deutlich einiger sind, als ich hätte denken können. Das gibt mir Hoffnung. Was mir ebenfalls Hoffnung verleiht, ist tatsächlich auch die Tatsache, dass die ukrainische Staatsführung sehr staatsmännisch handelt. Letztendlich wissen wir nicht, wie die wirtschaftliche Lage in Russland ist. Aber ich glaube, was im Westen sehr oft und auch in Deutschland übersehen wird, ist, dass sich dieser Krieg nicht alleine darauf reduziert, ob eine oder andere Armee 10 oder 20 Kilometer westlicher oder südlicher oder östlicher vorangestoßen ist. Es ist ein komplizierter Prozess und Russland setzt tatsächlich, also wir dürfen uns nichts vormachen, also Russlands strategisches Ziel ist die Vernichtung des ukrainischen Staates, der ukrainischen Staatlichkeit und der politischen ukrainischen Nation. Und Russland setzt, wie gesagt, gezielt auf Erschöpfung, auf Desinformation, auf Cyberangriffe. Und Russland hat unterschiedliche Strategien, auch über aktuelle Kampfhandlungen hinaus. Also wenn wir wirklich ehrlich sind, ist die ukrainische Staatlichkeit im Moment nicht weniger bedroht als im Februar 2022. Es geht gar nicht darum, dass russische Panzer irgendwie übermorgen vor Kiew widerstehen. Das wird nicht passieren. Das ist unmöglich. Aber was in 3, 4, 5 Jahren sein wird, das werden wir sehen. Also die Hoffnung ist natürlich, dass Russland sich total überschätzt auch. Aber aus ukrainischer Perspektive versuche ich es immer, nicht irgendwie mit Albtraum-Szenarien zu arbeiten, aber immer von einem realistisch schlechten Szenario auszugehen und dass ich das mittel- bis langfristig nicht ausschließen kann, das bereitet mir schon große Sorgen.
Dennis, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast, dass du uns erklärt hast, wie gerade in der Ukraine, in deinem Land, auf diese Situation mit Donald Trump im Weißen Haus geguckt wird. Also ich habe vieles besser verstanden. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gern geschehen, trotz des Themas. Danke für die Einladung noch einmal.
Wir werden dich aber trotzdem auch wegen des Themas wieder einladen und gerne auch.
Gerne auch meinerseits. Danke.
Tschüss, Dennis.
Tschüss.
Und bevor wir jetzt zum Schluss dieser Folge kommen, möchten wir uns noch von unserer Kollegin Andrea Beer verabschieden. Im ARD-Studio Kiew hat sie mehr als 3 Jahre über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine berichtet. Wir haben hier bei den Streitkräften häufiger mit ihr gesprochen, ihre Geschichten aus der Ukraine und von der Front mit großem Interesse verfolgt. Und jeder Geschichte war anzumerken, dass ihr die Ukraine wirklich ans Herz gewachsen ist. Also ganz, ganz vielen Dank für deine Arbeit, liebe Andrea.
Und das war's dann für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es wie immer schon am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns ebenso wie immer über Anregungen, über Lob, auch über Kritik. Das alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich Anna Engelke und Carsten Schmiester. In unserem Podcast-Tipp erfahrt ihr jetzt, warum Europa weiterhin Gas in Russland kauft.
Hallo, ich bin Anna Planken.
Und ich bin David Alf. Im Plus-Minus-Podcast schauen wir diese Woche auf Russlands Gasgeschäfte mit Europa.
Eigentlich wollten wir in Europa die russische Kriegskasse ja nicht noch weiter füllen, uns unabhängig machen von russischem Öl und Gas.
Aber während Europa einerseits die Ukraine unterstützt, fließen immer noch Milliarden nach Russland. Für Gas.
Es ist zwar jetzt nicht mehr so wie vor dem Krieg, aber zum Beispiel bei Flüssiggas ging es zuletzt deutlich hoch. Da fahren riesige Eisbrechertanker wie so eine Art Shuttle-Service zwischen Sibirien und Europa hin und her.
Wir sprechen darüber, welche Länder besonders stark auf russisches Gas setzen und warum.
Und natürlich über unsere Rolle als Deutschland.
Hört doch gerne mal rein beim Plus-Minus-Podcast, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.